Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Heute mit Theo Gers im Studio und damit willkommen zu 25 Minuten kompakter Information zu allem, was man an diesem Sonntag bis mittags mitbekommen haben sollte. Da ist zunächst die Riesenerleichterung in der Ukraine über die endlich wieder fließenden Hilfen aus den USA. Aber es wird auch gleich versucht, von Moskau aus Wasser in den Freudenwein zu gießen. Thema Nummer zwei, der Nahostkonflikt. Das Luftangriffs-Ping-Pong zwischen dem Iran und Israel scheint vorerst beendet. Da rückt der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern wieder in den Vordergrund. Es gibt sehr beunruhigende Meldungen über neue Gewaltausbrüche mit zahlreichen toten Palästinensern im Westjordanland. Und Israels Regierung ist ziemlich sauer auf die USA, trotz Milliardenhilfe. Auch dazu mehr, ebenso wie zur Frage, wie umgehen mit China. Hierzulande wird laut wieder drüber nachgedacht. Nicht nur, aber auch, weil VW offenbar eine böse Überraschung in Sachen Industriespionage erlebt hat. Doch zunächst zur Ukraine. Monatelang waren die Milliarden blockiert, genauer 61 Milliarden Dollar. Viel Geld für viel Hilfe für die Ukraine also. Aber gestern Abend ist der Knoten im US-Repräsentantenhaus zumindest geplatzt. Endlich haben auch die von Trump ferngesteuerten Republikaner die Kurve gekriegt und die für die Hilfen gestimmt. Aus Washington, Claudia Sarre.
Es war ein großer Moment im US-Repräsentantenhaus. Kongressabgeordnete jubelten und schwenkten Ukraine-Fähnchen, als das Abstimmungsergebnis verkündet wurde.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed.
311 Ja-Stimmen gegen 112 Nein-Stimmen. Nach monatelangen erbitterten Kämpfen stimmten Demokraten und Republikaner gemeinsam weiteren Ukraine-Hilfen in Höhe von 61 Milliarden Dollar zu.
Make no mistake, this is not a blank check like the Senate supplemental bill was. This is very different.
Dies sei kein Blankoscheck für die Ukraine wie der Gesetzentwurf des Senats, sondern ganz anders, so der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson im Anschluss vor Fernsehkameras.
Instead of taking the path of least resistance and,
anstatt den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und den Gesetzentwurf des Senats zur Abstimmung zu bringen, haben wir unseren Mitgliedern eine Stimme gegeben, eine Chance und am Ende ein besseres Gesetz. Mike Johnson hatte, um eine Mehrheit zu finden, den ursprünglichen Gesetzesentwurf aufgespalten und über alle Teile einzeln abstimmen lassen. Auch die Hilfen für Israel sowie Taiwan und den Indo-Pazifik wurden mit einer großen Stimmenmehrheit abgesegnet. Die Kongressabgeordneten votierten außerdem erneut für einen Verkauf der Kurzvideo-App TikTok und für weitere Sanktionen gegen den Iran. Der Abstimmung gingen wochenlange erbitterte Verhandlungen voraus. Als Zugeständnis an die Republikaner wird ein Teil der Ukraine-Hilfe, rund 9 Milliarden Dollar, als Darlehen gewährt. 23 Milliarden kommen den eigenen US-Militärbeständen zugute, so Mike Johnson. Denken Sie dran, dass 80% der Mittel für die Ukraine in die Aufstockung der amerikanischen Waffenbestände in unsere Einrichtungen und Operationen fließen werden. Ein paar ultrakonservative Republikaner hatten im Vorfeld damit gedroht, Mike Johnson abzusetzen, falls er die Hilfen für Kiew zur Abstimmung bringe. Allen voran Marjorie Taylor Greene vom rechten Flügel der Partei. Sie ist für America First und keinesfalls für weitere Unterstützung der Ukraine.
You know, shame on the American government.
Schande der amerikanischen Regierung. Wenn wir unser Militär unterstützen wollen, dann machen wir das. Wir sollten ein Gesetz für unsere Waffen und Munition verabschieden und sie nicht in ein fremdes Land schicken, um dort fremde Menschen zu töten. Präsident Biden reagierte mit großem Lob auf die Abstimmung im Repräsentantenhaus. Er pries die Abgeordneten dafür, dass sie sich parteiübergreifend zusammengefunden haben, um, Zitat, auf den Ruf der Geschichte zu antworten und ein dringend benötigtes Gesetz zur nationalen Sicherheit zu verabschieden. Der ukrainische Präsident Zelensky bedankte sich auf X und schrieb, das Gesetz werde eine Ausweitung des Krieges verhindern und tausende Menschenleben retten. Das gesamte Gesetzespaket soll nun voraussichtlich am Dienstag in die zweite Kongresskammer, den Senat, gehen. Danach will Präsident Biden zügig seine Unterschrift darunter setzen.
Claudia Sarre berichtete und was Wunder, aufatmen natürlich in der Ukraine über die Entscheidung des US-Repräsentantenhauses. Schließlich hat das Land lange auf die Hilfen gewartet. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Auf die Billigung weiterer US-Hilfen durch das Repräsentantenhaus habe das Land lange gewartet. Volodymyr Selenskyj sprach von einer lebensrettenden Entscheidung für die Ukraine und bedankte sich namentlich beim Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson. Das Hilfspaket über rund 61 Milliarden Dollar bedeutet für die Ukraine mehr Waffen, insbesondere Langstreckenraketen und Luftverteidigungssysteme, schrieb der ukrainische Ministerpräsident in den sozialen Medien. Die Vereinigten Staaten hätten erneut ihre Führungsstärke bewiesen, betonte Dennis Schmühal. Das amerikanische Hilfspaket hätte bereits im vergangenen Jahr gebilligt werden sollen. Durch die monatelange Verzögerung leiden die ukrainischen Truppen unter einem massiven Mangel an Artilleriegeschossen und mussten unter anderem die lange umkämpfte Stadt Avdiivka im Osten des Landes aufgeben. Die Ukraine rechnet nun mit schnellen Waffenlieferungen und einem spürbaren Effekt an der Front, aber auch beim Schutz von Zivilisten vor russischen Luftangriffen.
Aus Kiew berichtete Rebecca Barth. Ein Verlierer der US-Entscheidung steht ebenfalls fest. Es ist Wladimir Putin, denn diese neuen Hilfen der USA passen logischerweise nicht zu seinen Plänen, die Ukraine zu erobern und Russland wieder einzuverleiben. Frank Eichmann.
Von Gelassenheit keine Spur in den ersten schriftlichen Reaktionen, auch wenn Putin-Sprecher Peskow wörtlich erklärte, die Entscheidung, der Ukraine Hilfe zu leisten, war erwartbar und vorhersehbar. Die Vereinigten Staaten würden sich weiter bereichern und die Ukraine weiter ruinieren, so Peskow. Staatsduma-Chef Volodin wiederholte das Bild vom kriminellen Kiewer Regime, das trotz neuer Hilfen besiegt werde. Das Land werde durch die USA gezwungen, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Auch Volodin ließ unerwähnt, dass Russland den Krieg gegen seine Nachbarn vor über 2 Jahren begann und ihn mit einem Truppenrückzug von ukrainischem Territorium schnell beenden könnte. Die bislang unverschämteste offizielle Reaktion lieferte einmal mehr Dmitri Medvedev, Ex-Präsident und heute Vizechef des russischen Sicherheitsrates. US-Bastarde hätten abgestimmt über die Hilfe für eine Neonazi-Bande, gemeint die ukrainische Regierung. Er hoffe, so Medvedev, nach dieser russophoben Entscheidung würden die USA so schnell wie möglich in einen neuen Bürgerkrieg stürzen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa wiederholte eine ständig ohne jeden Beleg aufgerufene russische Propagandafloskel. Das Kiewer Regime werde durch die Hilfe direkt bei seinen terroristischen Aktivitäten unterstützt. Nach der Zustimmung des US-Repräsentantenhauses muss noch der Senat der 61 Milliarden Dollar Hilfe zustimmen, voraussichtlich am nächsten Dienstag.
Frank Eichmann berichtete. Das US-Repräsentantenhaus hat gestern aber nicht nur Hilfen für die Ukraine freigegeben, auch für Israel wurden 26 Milliarden Dollar freigegeben. Und wie sich das gehört, dankte unmittelbar danach auch Premier Netanyahu per Tweet auf dem Portal X den Amerikanern. Allerdings schlug die Dankbarkeit schon kurz danach in Empörung um, als man, um es vielleicht so auszudrücken, in Jerusalem auch das Kleingedruckte gelesen hatte. Bettina Meyer in Tel Aviv. Was hat denn die israelische Regierung so verärgert, wenn man doch auf der einen Seite 26 Milliarden Dollar rübergeschoben bekommt?
Ja, also für großen Ärger haben hier Berichte gesorgt, dass die USA gleichzeitig Sanktionen gegen eine Militäreinheit des israelischen Militärs verhängen will. Das handelt sich hier um eine Spezialeinheit, die aus religiösen jungen Männern aus der ultraorthodoxen Gemeinde stammen, aber auch junge Siedler sind dabei. Die sind ungefähr 1000 Mann stark und denen wird schon seit Jahren vorgeworfen, dass sie gegen Menschenrechte im Westjordanland verstoßen. Die waren dort hauptsächlich im Einsatz. Das Ganze hat jetzt nicht so viel mit dem Gaza-Krieg zu tun. Das geht eher auf einen Vorfall vor 2 Jahren zurück, wo ein US-Palästinenser von dieser Einheit mal kontrolliert wurde, gefesselt wurde und liegen gelassen wurde. Und der ist gestern gestorben. Und seitdem haben die USA vor allen Dingen ein besonderes Auge auf diese Vorfälle geworfen. Und diese Sanktionen sind schon länger geplant. Das scheint jetzt wohl ernst zu werden. Und deshalb gab es hier auch gleich auf X eine ganze Reihe von Twitter-Einträgen, darunter Netanyahu, der gesagt hat, es ist verboten, solche Sanktionen gegen israelische Streitkräfte zu verhängen. Und das in einer Zeit, in der unsere Soldaten gegen die Monster des Terrors kämpfen, sei das doch der Gipfel der Absurdität und ein moralischer Tiefpunkt. Und auch andere Minister der rechtsgerichteten Regierung haben sich hier sehr kritisch geäußert.
Frau Meyer, was diesem Bataillon vorgeworfen wird, das haben Sie jetzt schon angedeutet. Was hieße das denn, wenn dieses Bataillon sanktioniert würde? Also ich frage mich, und wahrscheinlich unsere Hörer fragen sich auch, wie kann man ein Armeebataillon sanktionieren?
Ja, genau, das ist eine gute Frage. Und zwar, was wir gehört haben, ist, dass die dann jedenfalls von den Mitteln, die jetzt natürlich vom US-Militär auch dann kommen, also es gibt zum Beispiel gemeinsame Trainingseinsätze hier mit dem israelischen Militär zusammen, da dürfte dieses Bataillon nicht mehr teilnehmen. Oder auch Ausrüstung, die ja oft aus den USA stammt oder auch mit US-Mitteln finanziert wird, darf dann nicht an dieses Bataillon gehen. Die würden also keine neuen Mittel erhalten. Der rechtsgerichtete Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, der ja für seine Tweets bekannt ist, der hat hier schon gleich gedroht, sollte das passieren, wird er die Soldaten einfach in die Grenzpolizei eingliedern und dieses Ganze umgehen. Ob er das wirklich machen kann, es steht auf einem anderen Blatt, aber da denkt man ja offensichtlich auch schon darüber nach, wie man dem Ganzen entkommen kann.
Mhm. Frau Meyer, wir müssen auch noch einen Blick auf das Westjordanland werfen. Dort hat es seit gestern neue Gewaltausbrüche gegeben. Was ist genau da passiert?
Man muss ja leider sagen, dass diese Gewaltausbrüche nicht erst gestern da sind, sondern die passieren am laufenden Band. Das geht nur bei der Berichterstattung über den Iran und auch über den Gaza-Krieg leider unter. Es hat einfach eine von vielen Razzien gestern Nacht gegeben, einmal wieder. Und zwar eine 40-Stunden-Razzia in der Nähe von Tulkarm. Das passiert ja allerdings jede Woche. Tatsächlich gab es sehr viele Tote bei diesem Einsatz. So wie wir gehört haben, sagt das ja Rote Halbmonde, sowas wie das Rote Kreuz im Westjordanland, 14 Tote. Davon sollen 10 laut der israelischen Armee aber bewaffnete palästinensische Terroristen sein. Unter anderem soll auch der Chef dieser Brigade, der Tulkarm-Brigaden, getötet worden sein. Und das ist leider hier an der Tagesordnung. Gerade in Tulkarm ist so eine Hochburg von Terroristengruppen aus verschiedenen Richtungen, die sich hier sammeln. Und hier finden eigentlich in den letzten Wochen immer wieder solche Razzien statt, wo es auch viele Tote gibt.
Danke, Bettina Meyer, für diese Informationen aus Israel und damit zurück ins Inland. 3 Tage war Olaf Scholz letzte Woche in China unterwegs. Viel Zeit hat er sich genommen, aber es blieb am Ende auch der Eindruck hängen, dass der Kanzler bei seinen Gesprächen mit Staatspräsident Xi in Peking nicht viel erreicht hat. Weder mit Blick auf die chinesische Unterstützung Russlands im Krieg in der Ukraine, noch mit Blick auf wachsende Sorgen in Deutschland vor einem Import-Tsunami bei bestimmten chinesischen Produkten. Man denke nur an E-Autos. Die Folge, sowohl innerhalb wie außerhalb der Ampel, wird der Kanzler nun aufgefordert, gegenüber Peking mehr Klartext zu reden. Aus Berlin, Jörg Münchenberg.
Nach der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, nach China zu Beginn der Woche hat jetzt CDU-Chef Friedrich Merz die chinesische Führung in deutlichen Worten kritisiert. China verhalte sich nach innen immer repressiver und nach außen, etwa gegenüber Taiwan, immer aggressiver, sagte Merz der Nachrichtenagentur dpa. Das Land werde damit auch zu einer zunehmenden Bedrohung für die deutsche Sicherheit. Zugleich warf der CDU-Chef Peking auch vor, kein wirkliches Interesse an einem Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine zu haben. China gilt als Verbündeter Moskaus. Scholz hatte bei seinen politischen Gesprächen beim Thema Ukraine-Krieg keine konkreten Zugeständnisse des chinesischen Präsidenten erreichen können. Auch nicht, ob China an einer in der Schweiz ausgerichteten Friedenskonferenz teilnehmen wird. Zugleich warnte Merz aber auch deutsche Firmen davor, sich zu stark von China abhängig zu machen. Weiterhin sei der chinesische Markt wirtschaftlich zwar sehr interessant, dennoch müsse sich jedes Unternehmen des erhöhten Risikos bewusst sein. Merz zog hier den Vergleich zur früheren deutschen Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen. Die Unternehmen müssten jedoch wissen, dass sie nicht darauf setzen könnten, vom deutschen Staat im Krisenfall gerettet zu werden. In die gleiche Kerbe schlug jetzt auch der Europaabgeordnete und China-Experte Reinhard Bütikofer. Im ARD-Bericht aus Berlin sagte der Grünen-Politiker, die Großkonzerne, vor allem aus der Automobilindustrie, aber auch Siemens und BASF, verdienten gut in China, doch dies schaffe neue Abhängigkeiten, die letztlich auch die nationale Sicherheit berührten. Deutliche Kritik übte Bütikofer aber auch am Bundeskanzler. Dieser vertrete vor allem die Großkonzerne, während der Mittelstand leide. Zwar hatte sich Scholz bei seiner China-Reise auch um faire Handelspraktiken bemüht, konkrete Zusagen gab es jedoch nicht. Bütikofer forderte jetzt eine engere europäische Abstimmung. Im Alleingang könne Deutschland gegenüber Peking nichts ausrichten. Letztlich seien auch Strafzölle ein Mittel, um die Einhaltung des Handelsrechts durchzusetzen. Die EU-Kommission hat bereits eine Untersuchung gegen billige E-Autos aus China angesetzt. Der Kanzler steht aber möglichen Einfuhrbeschränkungen skeptisch gegenüber.
Jörg Münchenberg berichtete, ein härterer Umgang gegenüber China, das ist auch in den USA ein Riesenthema. Republikaner und Demokraten haben nun im Repräsentantenhaus parteiübergreifend erneut für ein Gesetz gestimmt, das die chinesische Videoplattform TikTok unter Druck setzt. Die chinesische Mutter soll die US-Tochter verkaufen. Ein erster Gesetzentwurf war vor kurzem gescheitert, jetzt aber sieht es anders aus, sprich für TikTok deutlich schlechter. Florian Haas.
Das Gesetz könnte dazu führen, dass TikTok aus amerikanischen App-Stores von Google und Apple verbannt wird. Zumindest dann, wenn der Dienst im Besitz des chinesischen Konzerns ByteDance bleibt. Die Kongresskammer in Washington verlangt von TikTok, sich in den nächsten 9 Monaten vom Mutterkonzern loszulösen. Damit das Ultimatum in Kraft tritt, muss der US-Senat noch zustimmen. Die parlamentarische Initiative in den USA entspringt Datenschutzsorgen. ByteDance steht im Verdacht, der Kommunistischen Partei Chinas Zugriff auf die Nutzerdaten zu ermöglichen. TikTok reagierte umgehend auf die jetzige Abstimmung in Washington und erklärte, ein Verbot würde die Meinungsfreiheit von 170 Millionen US-Amerikanern einschränken.
Florian Haas berichtete. Und wir gehen auf nach Spanien. Auf den Kanarischen Inseln haben gestern Zehntausende Menschen gegen die Folgen eines ungebremsten Massentourismus demonstriert. Da droht nach vielen Jahrzehnten offenkundig ein Fass überzulaufen. Denn inzwischen ist auf den Kanaren das Gleiche wie etwa auf Sylt zu beobachten. Für Einheimische wird das Leben auf Urlaubsinseln schlicht unbezahlbar. Beobachtungen von Franka Welz.
Lautstarker Protest am Samstag auf den Kanaren, wie hier bei der größten Kundgebung auf Teneriffa. Menschen schwenkten die weiß-blau-gelbe Flagge der Inselgruppe. Ihre Kernbotschaft erläutert Victor Martin von der Plattform Canarias se agota. Das heißt so viel wie, die Kanaren sind erschöpft. Genug ist genug, sei die Botschaft. Der Tourismus habe eine Grenze überschritten. Unsere Ressourcen und unsere Bevölkerung können nicht mehr verkraften. Der Zustand unserer Umwelt verschlechtert sich immer weiter und auch die Situation unserer Bewohner wird immer prekärer. Die Kanarischen Inseln sind am Ende und wir müssen uns ändern. Dafür haben nach Angaben der Organisatoren rund 130.000 Menschen auf allen 8 bewohnten Kanareninseln demonstriert. Offizielle Zahlen geben knapp 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Die meisten wollen den Tourismus nicht abschaffen. Er ist immerhin die zentrale Säule des Wirtschaftsmodells der Inseln. Aber sie wollen ihn verändern. Damit die Inseln, aber auch die, deren Heimat sie bilden, eine Zukunft haben, sagt eine junge Frau.
Wir brauchen ein Futuro für unsere Insel. Un modelo diferente, poder tener casas, poder vivir aquí en nuestra isla y no tener que irnos fuera.
Dazu gehöre, sich eine Wohnung leisten zu können und nicht ins Ausland gehen zu müssen. Wohnraum für Einheimische ist auf den Kanaren schon lange Mangelware. Ein großes Thema ist daher auch der Erwerb von Wohnungen und Häusern durch Käufer aus dem Ausland. Bei manchen Maklerbüros machen die 80% der Kundschaft aus. Die niedrigen Löhne auf den Inseln machen Wohnungen zudem oft unerschwinglich. Viele, insbesondere junge Menschen, sind schon gegangen, weil sie keine Zukunft mehr für sich auf den Inseln sehen. Jorge Marichal ist der Präsident des Hotelverbands von Teneriffa. Er verteidigt seine Branche. Die Aktivisten schieben das Problem auf den Tourismus, aber der ist eigentlich die Lösung. Das Problem ist, dass unsere Bevölkerung in den vergangenen 25 Jahren um 30% gewachsen ist. gewachsen ist. Was nicht gewachsen ist, sind die Autobahnen, Krankenhäuser, Schulen und Wohnungen. Die Diskussion auf den Inseln ist längst eine grundsätzliche geworden. Neben überlasteten Naturräumen, einer Umweltsteuer für Touristen oder den Stopp laufender Hotelbauprojekte auf Teneriffa sind einige Aktivisten deswegen seit Tagen im Hungerstreik und wollen weitermachen, obwohl schon Notärzte kommen mussten, geht es mittlerweile auch um die hohen Armutsquoten auf den Inseln und um die Frage, warum von dem Reichtum, den etwa im vergangenen Jahr rund 14 Millionen Urlauber auf die Kanaren mit ihren gerade einmal gut 2 Millionen Einwohnern gebracht haben, offenbar nur sehr wenig bei vielen Einheimischen ankommt.
Auf den Kanaren wurde gegen den Massentourismus demonstriert, Franka Welz berichtete. 13.25 Uhr wird es Zeit für den Sport in der Sendung im Studio Bernhard Krieger und es beginnt mit Fußball.
Ja, geht doch, werden die Bayern-Fans sagen. Nach dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale spielen die Münchner auch in der Bundesliga. Wieder wie sich das für einen Rekordmeister gehört. Vom 5:1-Sieg der Münchner bei Union Berlin, Guido Ringel.
Mit Lust auf Fußball und einem konsequenten Nutzen der Möglichkeiten zeigt Bayern, dass trotz der verlorenen Meisterschaft nicht aller Tage Abend ist. Zweimal Müller, dazu die Treffer von Goretzka, Tell und Kane, waren die Zutaten bei einem insgesamt souveränen Münchner Kick. Der Ehrentreffer für die Berliner fiel in der Nachspielzeit durch Vertessen, trübte aber den Gesamteindruck nicht, denn Bayern ist auch, wenn nicht die vermeintlich beste Elf spielt, in der Lage zu triumphieren. Keine schlechte Vorbereitung auf das Halbfinale in der Champions League. Union aber unterliegt nach einem beherzten Auftritt. Die Zähler im Kampf gegen den Abstieg müssen die Unioner in den restlichen Spielen holen.
Wir bleiben beim Thema Abstiegskampf. Da hat der 1. FC Köln als Tabellenvorletzter zu Hause eine ganz bittere 0:2-Pleite gegen Schlusslicht Darmstadt einstecken müssen. FC-Coach Timo Schulz versuchte erst gar nicht, seine Enttäuschung zu verbergen.
Wir müssen mal eine Serie starten. Wir brauchen Dreier. Das haben wir heute zu Hause gegen den Tabellenletzten nicht geschafft. Es sind noch 4 Spiele zu gehen. Es ist rein rechnerisch alles möglich. Also dementsprechend, wenn wir uns jetzt schütteln, sind uns aber auch ganz klar, dass wir so nicht nochmal antreten brauchen. Weil Fußball wird nach vorne gespielt. Fußball wird mit Mumm und Elan gespielt. Mit ein Stück weit Risikobereitschaft auch. Und da haben wir heute viele von den Tugenden vermissen lassen.
Kölns Trainer Timo Schulz über den Abstiegskampf. In dem steckt weiterhin auch der VfL Bochum, der gestern 0:1 in Wolfsburg verlor. Außerdem spielten Frankfurt gegen Augsburg 3:1, Hoffenheim gegen Gladbach 4:3 und Heidenheim unterlag in Leipzig 1:2. Die Leipziger damit momentan hinter Meister Leverkusen, den Bayern und Stuttgart auf einem Champions-League-Platz. Und um den kämpft heute auch Borussia Dortmund im Heimspiel gegen Spitzenreiter Leverkusen. Die weiteren Sonntagsspiele Bremen gegen Stuttgart und Freiburg gegen Mainz. In der Formel 1 setzt Max Verstappen seine Siegesserie fort. Auch beim Grand Prix in Shanghai war der Niederländer heute Morgen wieder eine Klasse für sich. Achim Scheu.
Sieg im Sprintrennen am Samstag, Sieg im Rennen am Sonntag. Das Formel-1-Wochenende in China lief perfekt für Max Verstappen. Eine beeindruckende Machtdemonstration des Weltmeisters und die Konkurrenz rätselt, wer ihn schlagen kann, stand jetzt keiner. McLaren und Ferrari sind noch am ehesten in Schlagdistanz zu Verstappen, Mercedes derzeit sicher nicht. Rekordweltmeister Lewis Hamilton fuhr auf Rang 9, das ist zu wenig für die eigenen Ansprüche. Was vor allem Sorgen bereitet, ist, dass Mercedes keine Lösungen zu haben scheint, wie sie wieder zu den Top-Teams gehören könnten. Nico Hülkenberg kam im Haas als einziger deutscher Stammfahrer der Saison in die Punkte. Er wurde Zehnter.
Recherchen, an denen unter anderem die ARD-Doping-Redaktion beteiligt war, konfrontieren Chinas Schwimmteam mit einem massiven Dopingverdacht. Josef Opfermann.
Zu den positiv getesteten Schwimmern gehören unter anderem 3 Olympiasieger von Tokio 2021. Alle 23 Athleten wurden bei Kontrollen der chinesischen Anti-Doping-Agentur Chinada positiv auf das verbotene Herzmittel Trimetazidin getestet. Der von der Chinada unter Beteiligung staatlicher Stellen verfasste und unveröffentlichte Untersuchungsbericht konstatiert, die positiven Fälle seien durch Kontamination des Essens der Athleten in einer Hotelküche zustande gekommen. Den Bericht der Chinada akzeptierte die Welt-Anti-Doping-Agentur letztlich als Begründung für die positiven Tests und ließ den Fall ohne unabhängige Überprüfung vor Ort auf sich beruhen. Die WADA teilt auf ARD-Anfrage mit, sie habe auf Basis der Analysedaten keine Grundlage gesehen, die Erklärungen der Kontamination anzufechten. Sie habe sich an ihr Regelwerk gehalten. Die Chinada schreibt, es hätten im Fall der Schwimmer keine Anti-Doping-Verstöße vorgelegen.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordert eine konsequente Aufarbeitung. Die Berichte erschütterten das Vertrauen in die Welt-Anti-Doping-Agentur und den weltweiten Kampf gegen massiven Betrug im Spitzensport, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Im Finale des Tennisturniers in München könnte sich Jan-Lennard Struff heute einen lang gehegten Traum erfüllen, nämlich den ersten Titelgewinn auf der ATP-Tour. Florian Hecht mit einem Ausblick auf das Endspiel.
Dreimal stand der 33-Jährige bisher im Finale, einmal sogar in München, aber gewonnen haben immer die anderen. Das soll sich diesmal ändern.
Das wird schon ein spannendes Ding, denke ich. Ich hoffe, ich kann meinen ersten Titel hier holen. Es ist schön, auf jeden Fall zweite Mal in München im Finale zu stehen und dann schauen wir, was geht.
Sein Gegner Taylor Fritz hat zwar schon 7 Titel eingefahren, aber auch er will endlich einen Sieg auf Sand. Das ist nämlich nicht unbedingt sein Belag. Denn wie der 1,93 Meter große Struff verlässt sich der 1,96 Meter große Amerikaner lieber auf die Geschwindigkeit in seinem Spiel und den guten Aufschlag.
Das Finale in München beginnt in wenigen Sekunden, jetzt um 13.30 Uhr.
Ja, soweit der Sport heute mit Bernhard Krieger in den Informationen am Mittag im Deutschlandfunk. Mein Name ist Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.